Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und da ich das erste Mal seit dem Regierungswechsel hier sitze, erstmal herzlich willkommen an alle Sprecherinnen und Sprecher, mit denen ich noch nichts zu tun hatte, und auch den Regierungssprecher Stefan Cornelius. Und sehen Sie es mir nach, wenn irgendwann mal das Steffen rausrutscht, aber das wird sicherlich allen Kollegen mal irgendwann passieren. Wir beginnen mit zwei Reiseankündigungen, und zwar einmal das Finanzministerium und dann noch, die Abkürzung muss ich auch erst lernen, das alte und neue Forschungsministerium. Dann das Finanzministerium vielleicht?
Genau. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wird vom 20. bis 22. Mai am Treffen der G7-Finanzministerinnen und Finanzminister sowie Notenbankgouverneurinnen und Gouverneure in Banff in Kanada teilnehmen. Zentrales Thema hierbei werden die Entwicklung der Weltwirtschaft und Maßnahmen zur Stärkung des Wachstums sein. Natürlich werden dabei auch aktuelle handelspolitische Fragen eine Rolle spielen. Die weitere Unterstützung der Ukraine durch die G7 angesichts des brutalen russischen Angriffskriegs wird ebenfalls ein zentrales Thema sein, auch im Gespräch mit dem ukrainischen Finanzminister. Minister Klingbeil wird die Gelegenheit auch nutzen, sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu den Themen Investition und Wachstum auszutauschen. Uns geht es hierbei darum, sehr schnelle neue Wachstumsimpulse zu setzen.
Danke erstmal. Und die zweite gleich hinterher.
Gerne. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär, nimmt am 23. Mai am Treffen der EU-Forschungsministerinnen und Minister in Brüssel teil. Die Ministerin setzt mit der Reise zum EU-Ministerrat kurz nach Beginn ihrer Amtszeit einen deutlichen Akzent. Die europäische Forschungszusammenarbeit ist für Deutschland als attraktiven Wissenschafts-, Forschungs- und Industriestandort zentral. Auf der Tagesordnung steht der Austausch zu der Gestaltung der künftigen EU-Forschungs- und Innovationsförderung, um Europa als Magnet für Spitzentalente und Forschende weltweit zu positionieren. Dazu sollen Ratsempfehlungen zum europäischen Forschungsraum, ERA Policy Agenda 2025-27, sowie Ratsschlussfolgerungen zum Thema KI in der Wissenschaft verabschiedet werden. Die Ministerin wird in Brüssel die Position der Bundesregierung für ein starkes und eigenständiges 10. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation einbringen.
Danke. Dankeschön. Dann gibt es zu diesen beiden Reiseankündigungen Fragen. Habe ich Herrn Riedel gesehen? Hat sich erledigt. Herr Rinke dazu?
Zur Reise des Finanzministers. Frau Wette, Sie haben ja eben erwähnt, dass die Ukraine auch Thema sein wird. Finnland hat jetzt heute angekündigt, dass es auch Frozen Russian Assets verwendet, um Munitionseinkäufe zu finanzieren. Hätte ganz gerne gewusst, ob das Thema, wie man eingefrorene russische Vermögen, wie man damit umgeht, auch Thema dieser Beratung sein soll, der Finanzminister, und was da die Position von Herrn Klingbeil ist.
Ich kann dazu sagen, und das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, dass wir zu einzelnen speziellen Themen vorab uns nicht äußern. Die einzelnen Themen der G7-Agenda werden im Voraus allgemein nicht genannt, und es obliegt der kanadischen Präsidentschaft, die Themen selbst vorab anzukündigen. Zu den Frozen Assets kann ich Ihnen sagen, Sekunde. Geben Sie mir eine Sekunde. Dass sich hierbei unser Standpunkt nicht geändert hat, ich glaube, das letzte Mal, oder dazu wurde sich hier ja auch, glaube ich, öfter geäußert, ich glaube, das letzte Mal vom damaligen Regierungssprecher am 28. Februar, und unsere Meinung dazu hat sich seitdem nicht geändert. Das Modell, bei dem die Erlöse aus dem eingefrorenen Vermögen genutzt werden, findet bereits Anwendung, und der Bestand des russischen Zentralbankvermögens bleibt dabei aber unberührt. Und damit bleiben grundlegende völkerrechtliche Prinzipien wie die Staatenimmunität gewahrt.
Darf ich da mal nachfragen?
Bitte.
Es geht nicht nur um diese eingefrorenen Staatsvermögen, sondern anscheinend auch andere eingefrorene russische Güter von Oligarchen oder ähnliche Sachen. Wissen Sie, wie damit verfügt, umgegangen wird hier in Deutschland?
Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Da müsste ich nachliefern, wenn es was zum Nachliefern geben würde.
Danke.
Dazu direkt, Herr Kollege.
Ja, Hans von der Burchard vom Politico, moin. Eine Frage der Kanzler, vielleicht auch an Herrn Cornelius. Denn der Kanzler hat jetzt ja gerade im Zeitinterview, meine ich, letzte Woche gesagt, dass nochmal juristisch geprüft würde, was die Beschlagnahmung dieser gesamten Frozen Assets der Staatsbankgelder, der bis zu 3,5 Milliarden da angeht. Ist das jetzt eine neue Prüfung, die jetzt veranlasst wurde, und wie ist der Stand dazu?
Da gibt es keinen neuen Stand zu. Das ist einfach die Prüfung, die fortwährend läuft. Und da wird regelmäßig geprüft, wie der aktuelle Stand ist. Und da gibt es aber keine Neuerung.
Ist das nicht neu veranlasst worden jetzt?
Das ist Meines Wissens nach nicht, aber da würde ich auch sonst noch mal nachreichen.
Vielleicht kann ich das ergänzen. Es gibt eigentlich einen permanenten Überprüfungsprozess des ganzen Sanktionskatalogs. Wir haben jetzt das 17. Sanktionspaket, das in dieser Woche dann durch den Rat geht. Und wir haben das 18., das in Vorbereitung ist. Das ist ja die Folge der Kiew-Ankündigung gewesen. Und auch für dieses Sanktionspaket werden sämtliche Optionen geprüft. Ohne dass ich Ihnen jetzt eine abschließende Bewertung geben kann. Das hängt schlicht damit zusammen, dass es innerhalb der EU koordiniert wird und mit den Amerikanern abgestimmt werden muss.
Jetzt noch zu der Reise?
Nein, zu den Sanktionen, weil das Thema aufgemacht wurde. Aber wenn das ein separates Thema wird.
Ich würde es als separates dann gerne nochmal machen, damit wir das erstmal abschließen können. Herr Cornelius, dann haben Sie noch was Aktives.
Ich hatte aktiv das, was Sie heute Nacht schon über soziale Medien vom Bundeskanzler gehört haben, dass der Bundeskanzler dem Wahlsieger in Rumänien, Nico Jordan, zur gewonnenen Stichwahl gratuliert hat. Die Bundesregierung sieht, dass dieses Votum der Rumäninnen und Rumänen ein starkes Zeichen ist für ein sicheres Europa. Das ist eine sehr gute Nachricht, die begrüßen wir. Und der Bundeskanzler freut sich auf die gute Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Staatsoberhaupt und der rumänischen Regierung. Die formelle Gratulation, das ist nur als Hinweis für Sie gedacht, erfolgt natürlich über den Bundespräsidenten auf der entsprechenden Ebene.
Gibt es dazu jetzt eine Frage? Herr Jung?
Hätte der Bundeskanzler auch dem Konkurrenten gratuliert?
Das ist eine hypothetische Frage, die ja nicht beantwortet werden musste, weil der nicht gewonnen hat.
Ja gut, aber der Gegner war ein Rechtsextremist, das war jetzt ein großes Thema.
Ich muss diese hypothetische Frage nicht beantworten, weil der Wahlsieger feststeht und dem hat er gratuliert.
Keine weiteren Fragen dazu jetzt, Herr Kollege?
Nee, hier. Vielen Dank, Frau Schneider-DTS. Glauben Sie, dass von der Wahl eine Signalwirkung für die proeuropäischen Kräfte in der EU ausgehen?
Ich glaube, dass alle in Europa diese Wahl zu interpretieren wissen, die Bundesregierung auch, und ihre Freude hat sie ja ausgedrückt. Insofern glaube ich, ist das ein Zeichen der Stabilität.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir zu dem Thema Sanktionen.
Herr Cornelius, Sanktionen, ich weiß nicht, ob es im Russischen auch das Sprichwort gibt, analog zu als Tiger losgesprungen, als Bettvorleger gelandet. Es könnte sein, dass Putin so über den Bundeskanzler denkt. Denn aus den sehr vollmundigen Ankündigungen über sofortige Sanktionen, wenn Putin das Ultimatum nicht einhält, dem folgte relativ wenig. Ist der Bundeskanzler selbstkritisch der Meinung, dass er da einfach den Mund zu voll genommen, vielleicht zu optimistisch war?
Was der russische Präsident denkt, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und insofern kann ich auch die Reaktion des Bundeskanzlers auf die vermutliche, vermeintliche Gedankenwelt Putins auch nicht interpretieren. Ich kann Ihnen sagen, dass der Bundeskanzler gemeinsam mit den europäischen Partnern und den amerikanischen Partnern an einem neuen Sanktionspaket arbeitet, dass dieses Sanktionspaket in Abstimmung ist. Und die Bewertung dessen, was rauskommt, überlasse ich selbstverständlich Ihnen. Aber vielleicht warten wir es erstmal ab, was rauskommt.
Ja, die Frage bezog sich ja nicht in, wie er Putins mögliche Reaktion empfindet, sondern ob er selbstkritisch angesichts dessen, was er angekündigt hatte, nämlich sofortige Sanktionen, wenn ein Ultimatum nicht eingehalten wird, und dem, was bislang passiert ist, ob das nicht dann doch ein bisschen zu viel gewesen war. Was hat denn, wenn ich das als Nachfrage sagen darf, das Gespräch mit Donald Trump, das er in diesem Kontext auch steht, gestern Abend oder in der vergangenen Nacht ergeben?
Der Bundeskanzler hat nach Kiew angekündigt, gemeinsam mit den europäischen Partnern, dass unmittelbar nach Ablauf der Frist am Montag der Sanktionsprozess für das 18. Paket in Gang gesetzt wird. Das ist der sofortige Sanktionsmechanismus, der losgetreten wurde. Und insofern hat der Bundeskanzler auch seine Zusage eingehalten. Und aus dem Telefonat von gestern kann ich jetzt keine Inhalte mitteilen. Das Telefonat diente der Vorbereitung des heutigen Gespräches zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten. Es fand in einem hohen Einvernehmen statt. Und ich kann auch dem amerikanischen Präsidenten nicht vorweggreifen. Das Gespräch findet um 16 Uhr unserer Zeit statt. Sollten wir anschließend aus deutscher Sicht ein Mitteilungsbedürfnis sehen und haben, werden Sie das selbstverständlich sofort erfahren.
Dann Herr Rinke dazu.
Herr Cornelius, Nachfrage, Entschuldigung, zu dem 18. Sanktionspaket. Die EU-Kommissionspräsidentin hat ja in Tirana auch schon Vorschläge gemacht für das 18. Paket. Und deswegen wollte ich fragen, ob das Punkte sind, die auch die Bundesregierung unterstützt. Unter anderem hat sie Sanktionen gegen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Pipeline angekündigt. Würde die Bundesregierung das unterstützen?
Die Bundesregierung unterstützt die Elemente, die Nord Stream betreffen. Auch die anderen Elemente sind in der Prüfung, die Kommissionspräsidentin genannt hat. Das befindet sich in der Abstimmung mit den europäischen Partnern. Ganz zentral ist natürlich auch, dass die USA ein potenzielles Sanktionspaket begleiten werden. Und das ist sehr, sehr abhängig vom Ausgang des heutigen Gesprächs.
Dann Herr Eckstein.
Herr Cornelius, Sie sprechen jetzt das 17. Sanktionspaket an. Geplant wird bereits das 18. Sanktionspaket. Hat denn die Bundesregierung mal evaluiert oder wie bewerten Sie die Wirksamkeit der bisherigen Pakete? Es sind ja jetzt doch einige mittlerweile.
Ich glaube, ein Blick auf die russischen Wirtschaftsdaten belegt, dass die Sanktionen durchaus ihre Wirkung zeigen. Ich stelle fest, dass in der Öffentlichkeit sehr häufig die Wirkung von Sanktionen möglicherweise unterschätzt wird. Wir haben allein bei dem Thema Schattenflotten nun gesehen, dass das weitreichende Auswirkungen hat auf die große Zahl der Schiffe, die nun sanktioniert sind. Es gibt sehr viele Sanktionselemente. Eine systematische Evaluierung, glaube ich, kann das Auswärtige Amt vielleicht mehr dazu sagen. Aber die Wirkung insgesamt auf die Volkswirtschaft ist messbar.
Ich kann. Ja. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Herr Cornelius sagt. Das ist ja etwas, was sich auch die Kommission in Brüssel immer wieder anschaut. Das ist natürlich mit Blick auf die Datenlage in Russland und wenn man sich die Verfasstheit sozusagen der russischen Wirtschaft anschaut und wie da die Datenlage ist, nicht immer ganz einfach. Aber in der Tat ist es, glaube ich, wirklich so, dass die Sanktionen ihre Wirkung nicht verfehlen.
Das heißt, Sie würden einen Vorwurf, der beispielsweise dahin lautend wäre, Herr Cornelius, dass die Sanktionen am Anfang deutlich zu lasch war, dass man deswegen wieder und wieder quasi nachschärfen musste, dass der nicht zutrifft?
Ich glaube, es liegt in der Natur von Sanktionen, dass man sie als Zeichen sieht, auch als Botschaft sieht. Und die dahinterliegende Botschaft ist natürlich, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den europäischen Partnern und auch den USA nun Russland schon mehrfach aufgefordert hat, einem bedingungslosen Waffenstillstand zuzustimmen, damit ein Friedensprozess in Gang kommen kann. Dazu wurden in Kiew Äußerungen abgestimmt und auch an Präsident Putin gerichtet. Es gab das Treffen in Istanbul, das mit ähnlich geringer Wirkung verlaufen ist. Und insofern ist die begleitende Maßnahme von Sanktionen nur dazu gedacht, die Kernforderungen nochmal zu unterstreichen, nämlich dass wir jetzt die Erwartung an den russischen Präsidenten haben, dass er einem bedingungslosen Waffenstillstand zustimmt.
Herr Jung?
Können Sie uns sagen, wie lange so ein Telefonat dauert, wenn man mit Trump telefoniert?
Das hat gestern etwa 45 Minuten gedauert.
Und wenn das Ziel ist, mit Sanktionen den Friedensprozess in Gang zu bekommen, warum war dann das Thema Israel und Gaza kein Thema? Weil da könnte ja genau dasselbe funktionieren.
Wir haben gestern im Kern über Ukraine und Russland gesprochen.
Dann Herr Ziedler nochmal zu dem Thema. Ich kann es nicht sehen, welches stimmt.
Ja, Christopher Ziedler vom Tagesspiegel. Herr Cornelius, eine Nachfrage. Vielleicht können Sie uns sagen, inwiefern der Bundeskanzler die Amerikaner jetzt an Bord sieht beim Thema Sanktionen, falls es jetzt nicht zu Fortschritten kommt. Und noch eine Frage mit Rückblick auf letzte Woche. Die Gespräche in Istanbul waren ja, sage ich mal, nicht Teil des, sage ich mal, gewünschten Szenarios ursprünglich. Also ist ja sozusagen, kam ja dann sozusagen von Putin. Und mich würde doch interessieren, wie der Bundeskanzler rückblickend den Verlauf dieser Woche betrachtet? Hat man sich da sozusagen von Putin was aufschwatzen lassen, was er sich da nicht, was da nicht eingehalten wurde? Und kommt man, sage ich mal, mit einer Woche Verspätung jetzt zu dieser verstärkten Sanktionspolitik? Da würde mich die Einschätzung interessieren. Danke.
Ich glaube, die verstärkte Sanktionspolitik ist nicht sozusagen die Folge von Istanbul, sondern sie ist stand von Anfang an im Raum, schon nach Kiew. Und wenn Sie zurückschauen und sich die Dynamik seit Kiew anschauen, können Sie wirklich eine Zunahme der diplomatischen Bemühungen, der Einigkeit, der Sprachfähigkeit und der Deutlichkeit im Ton der europäischen Partner und auch der USA feststellen. Es findet eine enorm enge Koordination zwischen den USA und den europäischen Partnern statt, auch mit unterschiedlichen Akteuren. Sie haben ja auch gesehen, dass der amerikanische Außenminister in Istanbul zu den Gesprächen dazustoßen wollte und auf deutliche Ablehnung Russlands stieß. Ich denke, dass alle diese Botschaften auch in Washington genau analysiert werden.
Dann Herr Rinke nochmal zu dem Thema.
Ja, genau. An die Frage an Herrn Cornelius und Herrn Wagner. Ein Name fiel jetzt gar nicht, nämlich China. Es war ja eigentlich Konsens in der Einschätzung, dass Russland vor allem deswegen auch den Krieg weiter fortführen kann, weil es indirekte Unterstützung zumindest aus China bekommt. Deswegen wollte ich nachfragen, ob es jetzt eigentlich auch neue Demarschen in Peking gibt, dass man China dazu auffordert, die Unterstützung bei Dual-Use-Güter und bei anderen Sachen für Russland jetzt zurückzuschrauben, weil das Russland zusätzlich unter Druck setzen könnte.
Also es gab gerade heute Morgen ein Telefonat von Außenminister Wadefuhl mit seinem chinesischen Counterpart. Wie üblich kann ich Ihnen da jetzt keine großen Details hier darbieten, weil es sich natürlich um vertrauliche Telefonate handelt, aber natürlich spielt dabei eine Rolle, dass der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, die europäischen Kerninteressen betrifft und die europäische Friedensordnung angreift. Und das ist natürlich etwas, was wir auch unseren chinesischen Counterparts vermitteln. Insofern war das Thema auch auf der Tagesordnung dieses Telefonats.
Dann der Kollege mit dem blauen Hemd, dessen Namen ich leider jetzt gerade nicht weiß.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Busch, ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu den USA. Herr Cornelius hat eben gesagt, man will das europäische Paket quasi von denen begleiten lassen. Was würde das genau bedeuten? Es gibt ja in den USA einen Vorschlag für Sanktionen in Form von 500% Zölle auf Importe aus Ländern, die russische Energie kaufen. Wie wirksam wäre das aus Sicht der Bundesregierung, wenn die USA das umsetzen?
Gemeinsame Sanktionen sind prinzipiell wirksamer, weil sie wirkkräftiger sind. Natürlich ist die politische und wirtschaftliche Durchschlagskraft amerikanischer Sanktionen ungleich höher, weil sie ja faktisch die Schlagkraft nochmal verstärkt. Sie werden auch beobachtet haben, dass es im amerikanischen Senat sehr starke Unterstützung für die Sanktionsidee gibt. Und ich glaube, das fügt sich zu einem gesamten Bild.
Dann noch zu dem Thema, Herr Kollege auf der rechten Seite.
Vielen Dank, Petersen, ntv.de, zum 18. Sanktionspaket. Inwiefern ist das wirklich jetzt extra, weil die Bundesregierung angekündigt hatte, wenn das und das nicht passiert, kommen neue Sanktionen. Wäre dieses 18. Paket nicht ohnehin gekommen, weil das sich so schön einreiht? Und kurze zweite Frage, wie schwer ist es überhaupt jetzt noch, etwas zu finden, was man sanktionieren kann?
Erstens glaube ich, dass, also wenn Sie das in der numerischen Reihenfolge aufzählen, wirkt das weniger bedeutungsvoll oder irgendwann wäre das 18. gekommen, aber es kommt nun mal, weil es die direkte Folge von Kiew ist. Insofern ja, es ist ein Paket, das wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wenn Kiew nicht stattgefunden hätte. Die Reise, die auf Initiative des Bundeskanzlers stattfand und insofern ist es ein jetzt neu beschlossenes und in der Arbeit befindliches Sanktionspaket. Und lassen Sie es noch ein bisschen offen. Die Kommission arbeitet daran, die Abstimmung mit den Amerikanern läuft. Und ich glaube, die Bewertung der einzelnen Sanktionselemente sollten wir dann machen, wenn wir die Details kennen.
Dann hatte ich Sie noch mal.
Genau, noch eine Nachfrage, weil ja das Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und dem Kanzler erwähnt wurde. Hat der Bundeskanzler den Eindruck gewonnen, dass der US-Präsident auch europäische Interessen vertritt?
Ich glaube, dass der Bundeskanzler einen sehr guten Eindruck aus diesem Telefongespräch mitnahm und wir nun einfach den Ereignissen des Tages nicht vorweggreifen wollen. Sie wissen, dass der amerikanische Präsident auch ein hohes Interesse hat, diesen Krieg zu beenden bzw. einen Waffenstillstand herbeizuführen. Er hat das mehrfach geäußert und nun liegt es an ihm. Die europäischen Partner haben signalisiert, dass sie auf die Zusammenarbeit und die Unterstützung der USA stark vertrauen.
Dann Herr Jessen nochmal.
Landfrage zum weiteren Fortgang der Telefonate. Dürfen wir uns das als eine telefonische Schaltkonferenz von Herrn Trump mit verschiedenen europäischen Regierungschefs vorstellen oder wie geht das?
Ja, dies wird verabredet und dann werden verschiedene Teilnehmer dazugeschaltet in einem Gruppencall. Den Kreis haben Sie ja den Mitteilungen entnommen. Das war der Kreis auch, der auf Wunsch der USA zustande kam.
Lernfrage Teil 2, 45 Minuten, haben Sie gesagt, sei das Gespräch zwischen Kanzler und Trump gewesen.
Der Gruppe und Trump.
Bitte?
Dieser Gruppe, also der.
Der Gruppe. Wie findet dieses Gespräch auf Englisch statt? Vertrauen die Teilnehmer da auf ihre eigenen Englischkenntnisse oder wird das jeweils in der nationalen Landessprache geführt und dann synchron übersetzt?
Das findet auf Englisch statt und es gibt keine Verständigungsprobleme.
Dann der Kollege von Table nochmal. Von Table.
Politico. Dann Korrektur des Politico, aber.
Politico, ja. Pardon.
Ist ein Unterschied. Auch nochmal kurz eine Frage zum 18. Sanktionspaket. Und zwar, wie schnell glauben Sie, dass umsetzbar ist? Weil morgen, wenn ich das richtig verstehe, soll das 17., was ja letzte Woche schon auf Botschafterebene beschlossen wurde. Also Sie haben mir das Eintüten von dem, was ja schon beschlossen worden ist.
Sprechen Sie ein bisschen mehr ins Mikro, weil
sonst verstehen Sie nicht. Ja. Also wie schnell kann das 18. Sanktionspaket umgesetzt werden? Dann auch zu diesem Telefonat, Sie sagten ja gestern Abend, dieser Mitteilung unmittelbar. Also können wir davon ausgehen, dass es heute noch dann direkt da im Anschluss so ein Telefonat von Trump mit Merz und diesem Kreis gibt. Zu diesem Kreis auch, da war ja Giorgia Meloni jetzt neu dabei. Tusk glaube ich jetzt nicht mehr. Ist das jetzt so eine feste Ordnung, dass es jetzt diese vier sind oder wird das immer erweitert? Und letzte Frage, wenn Sie noch gestatten, es hieß auch letzte Woche mal vom Kanzler so angedeutet, dass es auch nochmal so ein EU-Sondergipfel oder Videokonferenz da geben könnte. Ist da noch was geplant diese Woche?
Also vom Zeitpunkt her gibt es den Plan, nach dem Telefonat zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten eine Unterrichtung der Europäer einzuplanen. Das ist auch in den Kalendern vorgesehen. Wie das zeitlich ausgeht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das ist auch natürlich dann der Dauer des Gesprächs und so weiter geschuldet. Der Kreis hat sich gestern so ergeben, eben auch auf Wunsch der Amerikaner und spiegelt auch ein bisschen die Situation wider, dass natürlich die italienische Präsidentin über sehr gute Beziehungen zum amerikanischen Präsidenten verfügt und auch ihren Einfluss hier geltend machen kann. Die Tatsache, dass der polnische Ministerpräsident nicht dabei war, hat damit zu tun, dass gestern Abend in Polen Präsidentschaftswahlen ausgezählt wurden und Herr Tusk terminlich verhindert war. Und das Telefonat heute Abend wird wieder wahrscheinlich in einem anderen Kreis stattfinden. Also es gibt kein festes Format und diese europäische Neigung, alles in Formaten zu betrachten, ist vielleicht momentan etwas fluide.
Herr Kollege?
Ja, Eckart Lohse von der FAZ. Herr Cornelius, noch mal eine Frage zum Telefonat. Wie muss man sich ungefähr im Groben die Redeanteile vorstellen?
Ich kann wirklich über die Details des Telefonats nicht Auskunft geben. Es gibt Teilnehmer, die reden mehr und es gibt Teilnehmer, die reden weniger. Und der deutsche Bundeskanzler hat da seinen Anteil, das kann ich für ihn auf jeden Fall bestätigen. Aber ich habe nicht die Stoppuhr laufen lassen.
Nee, das hätte mir auch etwas gröber gereicht. Also ist der amerikanische Präsident dominant in so einem Telefonat?
Der amerikanische Präsident hat seine Position klar gemacht, auch sein Ziel für das Gespräch. Das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Es gab auch noch andere Themen, die jetzt aber nicht relevant sind. Und insofern können Sie sicher sein, dass er einen gewissen Redeanteil hatte.
Dann Herr Jung. Und dann würde ich auch bald zum Abschluss kommen, weil wir haben noch andere Themen.
War das Thema Nord Stream Teil des Gesprächs? Also Sanktionen gegen Nord Stream?
gestern Abend, nein. Die Gar Details nicht. Der Sanktionen wurden nicht diskutiert.
Dann Frau Kollegin.
Ana Plasencia, Deutsche Welle, Lateinamerika. Was war denn das Ziel des amerikanischen Präsidenten?
Das wird er Ihnen wahrscheinlich heute Abend nach seinem Telefonat mitteilen. Vielleicht auf Truth Social oder weiß nicht, wie die Amerikaner kommunizieren, aber ich kann nicht für den amerikanischen Präsidenten sprechen.
Frau Jeckels noch.
Pauline Jeckels von der Taz. Was waren denn die Themen, die Sie jetzt als nicht relevant bezeichnet haben? Vielleicht sind sie ja für uns relevant.
Ich glaube, das, was ich mitteilen kann, ist, dass alle im Telefonat Beteiligten ihre Sorge um den Gesundheitszustand des früheren Präsidenten Joe Biden ausgedrückt haben. Das war eine Nachricht, die zu diesem Zeitpunkt gerade auf den Markt kam und darüber gab es dann einen Austausch.
Dankeschön.
Dann neues Thema, Herr Riedel.
Geht dann das BMZ zum Lieferkettengesetz?
Eine Studie von Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen hat heute ergeben, dass das Menschenrechtsgesetz, das deutsche Lieferkettengesetz wirkt. Jetzt ist ja die Position in der Bundesregierung sozusagen so ein bisschen der Koalitionsvertrag lässt Interpretationsspielraum. Sehen Sie sich jetzt als Haus durch die Studie bestätigt oder eher kritisiert? Und wie ist der weitere Fahrplan eigentlich, was jetzt Abschaffung des Lieferkettengesetzes angeht und auch Umsetzung der EU-Lieferkettenrichtlinie?
Also die Ministerin hat ja deutlich gemacht, was ihr Verständnis des Koalitionsvertrags und des weiteren Fahrplans und des Umgangs mit dem Lieferkettengesetz ist. Diese Studie unterstreicht das, was sozusagen auch Ziel des Lieferkettengesetzes ist, dass nämlich auf Unternehmen entsprechend Einfluss genommen wird, ihrer Verantwortung weltweit nachzukommen. Und natürlich nehmen wir das mit Freude zur Kenntnis, dass dies nicht nur aus unserer Erfahrung und aus den Gesprächen, die die Kolleginnen und Kollegen, die ehemalige Ministerin und sicherlich demnächst auch die neue Ministerin vor Ort mit Betrieben und mit Arbeitenden führen kann, sondern jetzt auch durch diese Studie nochmal erneut unterfüttert wird.
Nachfrage, und ist das jetzt sozusagen Priorität, dass dieser Punkt aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird aus Ihrer Sicht? Oder gibt es da irgendwie schon einen Zeitplan noch vor der Sommerpause, was
das angeht? Also zu den weiteren Gesprächen innerhalb der Koalition zu diesem Aspekt werde ich mich hier nicht äußern. Die Ministerin hat klargestellt, wie sie den Koalitionsvertrag dahingehend versteht, was ihre Position ist. Darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen.
Weitere Fragen zum Thema Lieferketten? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herr Polanski. Neues Thema hat sich erledigt. Dann Frau Rosbach.
Ja, vielen Dank. Eine Frage an den Regierungssprecher. Hatte denn der Kanzler und der Außenminister inzwischen Gelegenheit, sich sozusagen auf eine eigene Sprachregelung in Sachen NATO-Ziel zu einigen?
Die Bundesregierung hat ja festgelegt, dass sie zum Thema NATO-Ziel zunächst die Einbringung des Haushaltes abwartet und die Verhandlungen darüber. Zweitens läuft parallel dazu der Prozess in der NATO, der Vorbereitung des Gipfels, bei dem die NATO-Ziele nochmal diskutiert und beschlossen werden sollen. Und den Prozessen wollen wir nicht vorweggreifen. Es ist bekannt, was dem NATO-Generalsekretär vorschwebt. Und die Bundesregierung wird dann im Lichte dieser beiden Prozesse, dieser Verhandlungsprozesse, ihre Position festlegen.
Nachfrage dazu. Ist sich denn die Bundesregierung zumindest einig, dass sozusagen 3,5% ein realistisches Ziel sind plus 1,5% für Infrastruktur, und herrscht darüber Einigkeit in der Bundesregierung?
Also wie gesagt, über Zahlen würde ich jetzt nicht reden hier, das ist nicht der Moment, aber es gibt ganz klar, dass die NATO neue Fähigkeitsziele entwickelt und die, aus denen sich neue Ziele ableiten, zum Beispiel was Truppenstärken angeht. Wir haben eine zunehmend angespannte Sicherheitslage in Europa. Wir haben das Thema, dass wir die Verteidigungsfähigkeit deutlich stärken müssen. Der Bundeskanzler steht im Wort, dass er das als einer der ganz großen Ziele dieser Bundesregierung sieht. Und insofern bleibt es beim Konsens zwischen auch dem Bundeskanzler und dem Außenminister, dass wir da erhebliche zusätzliche Investitionen notwendig sehen und auch gerade diese europäischen Anteile in der NATO zu stärken. Und wie sich das dann konkret in Zahlen umrechnet, werden wir wirklich über die nächsten Wochen deutlich genauer sagen und diskutieren können.
Dazu, Herr Kollege.
Ja, Chris Nondal von Politico. Der Botschafter der NATO für die US-Regierung hat am Freitag angekündigt, noch in diesem Jahr Gespräche für eine mögliche Reduzierung ihrer Truppen in Europa aufzunehmen, was natürlich auch die Deutschland als größtes Stationierungsland betreffen könnte. Eine Frage an Herrn Wagner dazu. Wurde die Bundesregierung im Vorfeld von US-Seite über die geplanten Gespräche zur Truppenreduzierung informiert oder konsultiert? Und vielleicht dann auch in Frau Jenning dazu. Wie bewertet das Verteidigungsministerium eine solche Ankündigung, insbesondere mit Blick auf die in Deutschland stationierten Kräfte?
Also ich kann Ihnen sagen, dass wir natürlich wie immer in einem ganz engen, vertrauensvollen Austausch da sind und das natürlich auch beobachten und dann entsprechend auch geschaut wird, wie das zu kompensieren wäre oder Ähnliches. Aber zu diesen hypothetischen Fragestellungen kann ich dazu nichts weiter sagen, außer dass wir das natürlich zur Kenntnis nehmen und dann entsprechend auch in den Gesprächen das berücksichtigt wird.
Frau Rosbach noch mal zum Thema NATO.
Im etwas weiteren Sinne, sagen Sie einfach, wenn es nicht okay ist. Herr Cornelius, der Bundeskanzler hat ja vergangene Woche gesagt, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee Europas werden soll. Vielleicht könnten Sie uns noch mal erläutern, was genau das bedeutet. Also bezieht sich das auf die Truppenstärke, also größer zum Beispiel als auch die Türkei, oder bezieht sich das auf die Ausstattung oder die Ausgaben? Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen darlegen, was er damit gemeint hat.
Naja, militärische Stärke misst sich ja in vielerlei Dingen und wir sehen gerade an der Veränderung der Kriegsführung in der Ukraine, dass sich da auch die Parameter verschieben. Sie sehen, dass in der Ukraine momentan ein Drohnenkrieg vor allem geführt wird. Das heißt, sie fliegen mit 20.000 Dollar Drohnen enorm wirkungsvolle und zerstörerische und verheerende Angriffe. Dazu muss eine Abwehrfähigkeit gemacht werden. Also das ist jetzt ein Fächer von Maßnahmen, die ich jetzt gar nicht diskutieren möchte, weil sie in der Verteidigungsplanung auch vorweggreifen. Und die mischt sich nicht nur an Truppenstärken, aber auch an Truppenstärken. Ich glaube, die Aussage des Bundeskanzlers war bewusst so breit gesetzt, dass er die Möglichkeiten eröffnet, verschiedene Aufwuchsstärken zu prüfen. Das Ziel ist ambitioniert. Wir werden es auch nicht über Nacht erreichen. Das ist auch völlig klar. Das ist ein sehr langer Prozess. Aber es gilt das, was im Koalitionsvertrag auch verabredet wurde, dass am Ausbau der Verteidigungsfähigkeit und Verteidigungsbereitschaft kein Weg vorbeiführt.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, Frau Rosbach, und nochmal auf meine Einlassung von letzter Woche hier Sie verweisen, einfach weil das, glaube ich, für die Debatte wichtig ist, wie diese NATO-Prozesse laufen. Die leiten sich eben, wie Herr Cornelius ja schon gesagt hat, von Bedrohungsanalysen ab. Es wird ja geschaut, wie müssen wir unsere Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit im Bündnis anpassen, ausbauen, verstärken, abgeleitet von der reellen Bedrohung, der wir ausgesetzt sind. Und daraus leiten sich dann die Fähigkeitsziele der NATO.
Kurze Nachfrage. Es ist ja erwartbar, dass die NATO 5 bis 6 zusätzliche und einsatzbereite Brigaden verlangen wird. Und die Frage wäre ja schon vor diesem Hintergrund, wo denn dann das deutsche Personal herkommen soll. Es gibt darüber schon einen Austausch oder Überlegungen oder Planungen in der Bundesregierung.
Diese Zahlen sind nicht kommuniziert bzw. nicht verabredet in der NATO. Aber die Personalsituation der Bundeswehr ist seit langem schon ein Thema. Vielleicht hat das BMVG dazu noch eine Äußerung. Uns sind die Probleme durchaus bewusst.
Genau, also ich kann das so nur unterstreichen, dass wir jetzt hier nicht spekulativ auf die einzelnen Anforderungen eingehen, die dann vielleicht Teil der NATO-Fähigkeitsziele sein werden. Sie wissen aber, dass natürlich das Personal für uns immer eine Herausforderung ist und dass insbesondere der Aufwuchs des aktiven militärischen Personalbestandes immer unser zentrales und zentrales strategisches Ziel ist und das auch sein wird. Das haben wir hier auch schon häufig kommuniziert. Insgesamt können wir hier aber auch einen durchaus positiven Trend wahrnehmen. Das hat ja auch der Bundesminister beispielsweise bei seiner Rede im Bundestag letzte Woche deutlich gemacht, dass wir sowohl bei den Bewerbungen als auch bei den tatsächlichen Einstellungen hier ein Plus verzeichnen können. Und an diesem Trend wollen wir natürlich festhalten, ganz unabhängig von den Fähigkeitszielen, die es dann auch zu erfüllen gibt.
Dann neues Thema. Jetzt noch dazu? Zur NATO? Nee. Dann neues Thema, Herr Steiner.
Ja, ich wollte mal nachfragen, angesichts dessen, dass Microsoft dem Chefankläger des ISTGH den Zugang zu seinen E-Mails gesperrt hat aufgrund von US-Sanktionen, würde ich gerne wissen, wie die Bundesregierung ein derartiges Vorgehen einschätzt, was ja einer faktischen, würde ich sagen, Arbeitsbehinderung für den ISTGH entspricht. Und in dem Kontext würde ich gerne wissen, was denn die Schlussfolgerungen für die Bundesregierung aus dieser Art des Vorgehens sind. Gibt es einen Drang, jetzt von Microsoft selbst wegzukommen?
Einen Augenblick. Also wir hatten diese Medienberichte zur Kenntnis genommen. Sie wissen ja, dass die Bundesregierung, dass Deutschland einer der wichtigsten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Insofern gibt es Gespräche, die dort in der Tat laufen, über die ich hier jetzt nicht im Detail berichten kann, aber natürlich sozusagen ist die Frage, wie eine weitere Arbeitsfähigkeit des ISTGH bestehen kann, da ein wichtiges Thema.
Zu dem zweiten Teil der Frage, die Schlussfolgerungen, die die Bundesregierung daraus zieht, gibt es eine Notwendigkeit, sich von, ich sag mal, durch US-Recht sanktionierbare Infrastrukturanbieter weiter zu lösen, auch bei der eigenen Arbeit?
Eine Frage, die müsste wahrscheinlich.
Die Bundesregierung hat momentan keinen Anlass, das im Detail zu verändern. Allerdings wird ja ständig die Frage der Autarkie und auch der eigenen Handlungsfähigkeit geprüft. Das ist ein permanenter Prozess. Das bezieht sich ja nicht nur auf digitale Infrastruktur oder Informationsinfrastruktur, sondern auch prinzipiell auf Fragen wie Energie, militärische Sicherheit. Sicherheit ist eine Frage auch der Souveränität.
Dann Frau Jeckitz dazu.
Wenn Deutschland einer der wichtigsten Unterstützungen des ISTGH ist, warum kann sich dann Herr Merz immer noch nicht dazu durchringen, ganz klar zu sagen, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu festgenommen würde, wenn er nach Deutschland käme?
Zu dem Thema haben wir jetzt schon viele Wochen, glaube ich, hier uns verhalten. Ich kann nur wiederholen, dass die Bundesregierung sich an das Völkerrecht hält, dass das Gericht insofern seiner Arbeit nachgehen kann und dass die Frage einer deutschen Kommentierung über die Umsetzung dieses Haftbefehls das Verfahren nicht verändert.
Naja, Herr Merz hat ja schon mehrfach gesagt, wenn Netanyahu herkommen würde, müsste man einen Weg finden, ihn nicht festnehmen zu lassen. Das geht aber nicht, wenn man sich gleichzeitig an internationales Recht halten will.
Der Bundeskanzler hat gesagt, dass es für ihn schwer vorstellbar ist, dass der Besuch eines israelischen Premierministers in Deutschland nicht stattfinden kann. Aber da weder der Besuch des amtierenden israelischen Premierministers auf der Tagesordnung steht, noch der Bundeskanzler absehbar nach Israel reist, was jetzt mit der Frage nichts zu tun hat, glaube ich, stellt sich diese Frage nicht.
Herr Jung?
Danke nochmal zu Herrn Kahn, was Kollege Steiner gerade angesprochen hat. Die Arbeitsfähigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs wird von den USA jetzt konkret angegriffen und die Bundesregierung hat da jetzt gar nichts wirklich zu sagen und nichts zu verurteilen als großer Unterstützer des ISTGH. Habe ich das richtig verstanden?
Herr Jung, Sie müssen schon die Interpretation meiner Einlassung überlasse ich Ihnen. Ich habe ja gesagt, Deutschland steht zur Unabhängigkeit dieses Strafgerichtshofs und wir sind und bleiben einer der größten Unterstützer des Strafgerichtshofs und damit heißt eben auch, dass er arbeitsfähig sein muss.
Aber Sie verurteilen diesen Angriff nicht?
Ich stehe zu dem, was ich hier gesagt habe.
Herr Jessen?
Noch einmal zur Frage des Haftbefehls. Bundespräsident Steinmeier hat in der vergangenen Woche in bemerkenswerter Klarheit sowohl die deutsche als auch die israelische Regierung aufgefordert, zu verhindern, dass zu einem Besuch Netanjahus nach Deutschland kommt. Das war seine Botschaft. Ist das die Position auch der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass es zu keinem Besuch Netanjahus in Deutschland kommen möge?
Da die israelische Regierung keinen Besuchswunsch geäußert hat, müssen wir auch nicht hypothetisch darüber diskutieren, wie wir mit einem solchen Wunsch umgehen.
Bedeutet das, dass es auch keinerlei Absichten der Bundesregierung gibt, Herrn Netanyahu einzuladen?
Es gibt momentan keine Besuchsplanung.
Neues Thema, Herr Eckstein.
Ja, ich hätte eine Frage an das Innenministerium. Und zwar zu einer Pressekonferenz, zu einem Report, der hier gerade vor dieser PK vorgestellt wurde, dem Report Globale Flucht 2025. Da haben sich verschiedene Migrationsforscher nochmal mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt, aber mit der ohnehin angekündigten Migrationspolitik, auch Stichwort Grenzkontrollen. Die Maßnahmen sind dort scharf kritisiert worden, mit dem Hinweis, das sei ein Schritt zurück und sie würden letztlich, und das hätte auch die Geschichte gezeigt, auch keine Wirkung entfalten. Wie reagiert denn das Innenministerium auf die Kritik, die in diesem Report jetzt geäußert wurde?
Also da ich den Bericht jetzt noch nicht kenne, er kam ja gerade eben erst, wie Sie sagen, kann ich mich dazu noch nicht äußern. Und zu der Frage, warum die Grenzkontrollen in dem Umfang, in dem wir sie jetzt durchführen, beziehungsweise den wir jetzt Schritt für Schritt aufbauen, notwendig sind, hat sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt am 7. Mai umfänglich geäußert und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
Werden Sie sich dann vielleicht nur als Nachfrage mit diesem Report befassen und der Kritik, die darin geäußert wurde?
Das werden wir natürlich.
Dann dazu Herr Fietzum.
Zu den Grenzkontrollen konkret. Da gab es heute Klagen der Bundespolizei, die davon sprechen, dass es nur noch wenige Wochen für sie möglich wäre, diese Grenzkontrollen durchzuführen. Was sagt das Innenministerium zu diesen Klagen?
Also wir wissen natürlich, dass diese ausgeweiteten Grenzkontrollen ein großer Kraftakt sind für die Bundespolizei. Das waren die Kontrollen im bisherigen Umfang auch schon. Jetzt werden sie verstärkt. Gleichzeitig hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt klargemacht, dass sie notwendig sind. Die Bundespolizei kann Großlagen stemmen, das kann sie auch auf längere Zeit, das hat sie in der Vergangenheit bewiesen. Natürlich muss man sich jetzt ganz genau anschauen, wie das auf Dauer auch für die Kolleginnen und Kollegen, die im Einsatz sind, ja nicht nur an den Grenzen, sondern auch an den Bahnhöfen, an den Flughäfen und an vielen anderen Orten mehr gehandhabt werden kann, dass es auch mit den dienstrechtlichen Vorschriften übereinkommt. Da sind oder ist die Bundespolizei gerade dabei, entsprechende Pläne auszuarbeiten. Fakt sind vielleicht zwei Dinge. Erstens, wie es der Bundesinnenminister deutlich gemacht hat, diese Kontrollen sind notwendig und sie werden so lange durchgeführt, wie sie notwendig sind. Und zweitens kann ich aber klar sagen, dass auch bei einem verstärkten Personalansatz an den Grenzen die übrigen gesetzlichen Aufgaben der Bundespolizei weiter im gesetzlichen Umfang durchgeführt werden.
Eine Nachfrage: Der Bundeskanzler hat bei seinen Reisen sowohl in Warschau als auch beim Besuch des griechischen Premierministers erklärt, die Unterstützung dieser Länder beim Außengrenzenschutz zu verstärken. Hätte die Bundespolizei dafür überhaupt Kapazitäten, das über den jetzt schon hohen Einsatz bei Frontex zu tun?
Das wird man sich genau ansehen müssen, aber wir haben da Verpflichtungen gegenüber unseren europäischen Partnern eingegangen. Entschuldigung, wir sind Verpflichtungen gegenüber unseren europäischen Partnern eingegangen und dazu stehen wir. Und im Übrigen führt der Bundesinnenminister Herr Dobrindt ja momentan Gespräche mit vielen europäischen Nachbarn, aber auch üblichen Mitgliedstaaten. Und da wird man das sicherlich auch nochmal erörtern. Aber mir sind jetzt momentan keine Pläne bekannt, das Engagement der Bundespolizei bei Frontex herunterzufahren.
Dann Frau Westermann.
Auch noch eine Frage dazu, Jacqueline Westermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Können Sie sagen, ob es denn diesen Aufwuchs von den 3000 Beamten, die Gewerkschaft fordert, geben wird? In was für einem Zeitraum? Und wie viele Beamte sind denn derzeit an den Grenzen am Einsatz?
Also momentan sind ungefähr 11.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten an den Grenzen im Einsatz. Es ist vereinbart worden, dass diese Schritt für Schritt auf 14.000 erweitert werden. Den genauen Zeitplan arbeiten wir noch aus. Der Bundesinnenminister hat ja gleich an seinem ersten vollen Amtstag am 7. Mai klargemacht, dass wir Schritt für Schritt die Personalanzahl bei den Grenzkontrollen ausweiten werden, dass damit auch Schritt für Schritt die Zahl der Zurückweisungen steigen wird. Das ist jetzt ein Prozess, der läuft. Genaue Zeitpläne kann ich Ihnen hier nicht verkünden.
Können Sie denn eine ungefähre Schätzung abgeben? Also Schritt für Schritt kann mehrere Wochen sein, kann mehrere Monate sein.
Nee, kann ich mich hier nicht seriös machen.
Dann nächste Frage, Herr Kollege. Ja, ich denke, dass es an sein müsste, aber nehmen Sie mal das, es leuchtet nicht, ne? Einfach mal das dahinter nehmen. Bei mir leuchtet es, aber
offenbar ist es kaputt. Ach so, ich kann auch das nehmen.
Ja, aber nicht so doll, bitte, die Dinger sind teuer.
Ja.
Danke.
Da das jetzt das Thema Migration ist, hätte ich eine Frage. Bundeskanzler Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in Rom für eine Zusammenarbeit mit Drittstaaten geworben, um die illegale Migration nach Europa einzudämmen. Wörtlich hat er gesagt, es ist ein Beitrag, um das Problem zu verkleinern, aber es ist nicht die Lösung des Problems. Wie könnte solch eine deutsche Drittstaatenlösung aussehen? Und was sieht die Regierung als Grundlösung des Problems, wenn es nicht Asylverfahren in Drittstaaten sind?
Sie haben mir das Zitat schon korrekt wiedergegeben. Das würde ich sonst jetzt auch noch mal sagen. Das ist das Thema Drittstaaten ist im Koalitionsvertrag aufgenommen, allerdings unter dem überwölbenden Thema Verbindungselement. Und das Ziel, das Verbindungselement zu streichen, besteht nach wie vor in der Koalition. Und damit würde sehr viele Probleme der Binnenmigration adressiert werden. Das hat der Bundeskanzler mit seiner Äußerung in Rom auch deutlich gemacht. Im Prinzip geht es ihm darum, dass er die neuen europäischen Asylregeln, die restriktiveren Asylregeln rasch umsetzen wird. All die Antrittsbesuche der letzten Tage haben dazu gedient, der Kommunikation mit den Nachbarn da wirklich den Boden zu bereiten. Und ich kann Ihnen sagen, dass dieses Ziel auch bei den Nachbarn auf Zustimmung stieß. Migration ist ein europäisches Thema, das alle Nationen betrifft, dass alle Nationen beschäftigt, die Gesellschaften auffühlt und insofern jetzt auch die Feststellung nicht falsch ist, dass gerade in Italien, aber auch mit Griechenland und anderen europäischen Nachbarn ein hoher Konsens besteht, auch dieses Problem der Binnenmigration zu adressieren, um es zu reduzieren.
Dann Frau Hamburger.
Ja, danke. Zurück zu den Grenzkontrollen. Herr Harmsen, eine Lernfrage. Der bayerische Ministerpräsident bringt ja immer ins Spiel, dass die bayerische Grenzpolizei hier so große Leistungen bringen würde und die Bundespolizei so groß unterstützt. Ist das denn tatsächlich so? Denn die Grenzpolizei ist ja eingeschränkt in dem, was sie eigentlich darf.
Tatsächlich ist die eigentliche Aufgabe, an den Grenzen zu kontrollieren, eine der Bundespolizei. Zum konkreten Beitrag der bayerischen Grenzpolizei müsste ich nachliefern.
Und noch eine Nachfrage. Die Bundespolizei wünscht sich ja auch mehr Befugnisse, was zum Beispiel den Einsatz von Drohnen oder Technik zur Grenzüberwachung betrifft. Das dürfte ja dann alles auch im neuen Bundespolizeigesetz ausformuliert sein. Gibt es da schon einen Zeithorizont, wann Sie da einen weiteren Entwurf oder einen neuen Entwurf vorlegen werden?
Den gibt es tatsächlich noch nicht. Zumindest könnte ich hier noch nichts verkünden. Aber der Bundesinnenminister hat sich ja in seinen Äußerungen in den letzten Tagen zumindest schon mal dahingehend geäußert, welche Elemente er im neuen Bundespolizeigesetz sehen würde beziehungsweise nicht sehen würde.
Dann Frau Jeckels.
Dankeschön. Die Zurückweisung von Asylsuchenden und verstärkte Grenzkontrollen begründet Herr Dobrindt ja unter anderem mit Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wonach Nationalstaaten Zurückweisungen an den Grenzen ausnahmsweise gestattet ist, wenn dies für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit erforderlich ist. Können Sie noch mal ganz konkret sagen, inwiefern gerade die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Schutz der inneren Sicherheit durch Migration gefährdet ist?
Also auch dazu hat sich der Bundesinnenminister ja in seinem Statement am 7. Mai und dann auch im Nachgang in verschiedenen Fernsehsendungen und weiteren Pressestatements geäußert. Wir werden die konkrete Begründung in den kommenden Tagen auch gegenüber der EU-Kommission nochmal darstellen und dem möchte ich hier nicht vorgreifen und ansonsten nochmal verweisen auf die bisherigen Äußerungen von Herrn Dobrindt.
Und wenn jetzt aber die Gewerkschaft der Bundespolizei sagt, das kann nur 4 Wochen aufrechterhalten werden, vielleicht ein bisschen länger. Ist dann der Grund, warum diese Grenzkontrollen angeblich notwendig seien, dann einfach in 4 Wochen weg? Oder ist das jetzt ein symbolischer Akt, wie zum Beispiel kürzlich Armin Laschet die Maßnahme nannte?
Also die Verbindung würde ich jetzt nicht ziehen wollen. Es ist natürlich die Aufgabe der Gewerkschaften und das ist auch sehr wichtig, sich zur Belastung des Personals zu äußern. Aber wie ich vorhin sagte, die Bundespolizei ist eine sehr große Organisation, die auch sehr große und auch längerfristige Einsatzmaßnahmen stemmen kann. Wir sind jetzt im Gespräch mit der Bundespolizei. Die Bundespolizei arbeitet intern an Plänen, wie diese Maßnahme aufrechterhalten werden kann. Und an den sonstigen Aussagen zur Notwendigkeit der Maßnahme und auch zur Dauer habe ich dem, was der Bundesinnenminister in den letzten Tagen gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
Dann vorletzte Frage zu diesem Thema, Herr Kollege.
Stefan Wittmann von RTL, auch ans Innenministerium. Die Zurückweisungen, da war ja die Hoffnung von Herrn Dobrindt, dem Innenminister, auch, dass es eine Kettenreaktion in den Nachbarstaaten gibt. Vernimmt er diese Kettenreaktion denn schon nach seinen Gesprächen? Er hat ja jetzt einige Amtskollegen besucht. Und die zweite Frage dann zur europäischen Asylreform, wo Nachschärfungen gefordert werden. Welche konkret denn?
Also zur vielleicht zum Thema Reaktionen, Auswirkungen der Maßnahmen bisher. Der Bundesinnenminister hat ja bei seinem Besuch an der deutsch-österreichischen Grenze erste Zahlen vorgestellt. Man muss aber sagen, dass wir ja weiter Stück für Stück, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, die Zahl der Kräfte an den Grenzen erhöhen. Das heißt, für ein Fazit, was auch die Auswirkungen auf andere Staaten angeht, ist es für mich jetzt noch zu früh, hier was zu sagen. Der Bundesinnenminister hat sich ja geäußert zur Frage gemeinsames europäisches Asylsystem. Da wird es sicherlich vor allen Dingen um das sogenannte Verbindungselement gehen. Der Regierungssprecher hat es ja schon angesprochen. Und im Übrigen finden dazu Gespräche mit den europäischen Partnern statt. Und dann wird man sehen, ob es eine gemeinsame Initiative geben kann, von bestimmten Staaten hier die europäischen Regeln nochmal nachzuschärfen. Auch beim Besuch von Herrn Dobrindt bei seinem französischen Amtskollegen vor einer Woche spielte das eine Rolle.
Dann noch Frau Kollegin.
Vom EPD, Herr Harmsen, Sie haben gerade gesagt, in den kommenden Tagen werden Sie die Begründung der EU-Kommission liefern. Wird die dann auch veröffentlicht? Und ist das was die EU-Kommission nachgefragt hat bei Ihnen oder was genau steckt dahinter?
Also zur Frage der Veröffentlichung weiß ich schlichtweg nicht. Da müsste ich mich nochmal schlau machen. Und im Übrigen sind wir immer interessiert an einer sehr vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit mit der EU-Kommission. Und insofern bedarf es da gar nicht der Nachfrage, sondern wir sind daran interessiert, die EU-Kommission über das zu informieren, was wir hier tun.
Letzte Frage, Herr Jung.
Herr Hansen, es gibt die Zahlen jetzt vom 8. bis zum 14. Mai. Da wurden bei 1.535 Ausländern, die in Deutschland Asyl beantragt haben, nur 32 Menschen dank dieser neuen Weisung von Herrn Dobrindt zurückgewiesen. Also die mussten draußen bleiben, alle anderen schafften es ja trotz der verschärften Grenzkontrolle und der neuen Weisungslage ins Land. Laut dem Kanzleramtsminister sind ja 3.000 zusätzliche Bundespolizisten im Einsatz. Das bedeutet also rein nach Adam Riese, dass das Verhältnis ist, ein zusätzlicher zurückgewiesener Ausländer kommt auf 100 zusätzlich eingesetzte Bundespolizisten. Ist das ein Erfolg?
Also ich glaube, die Rechnung würde ich so nicht teilen, weil die zusätzlichen 3.000 Kräfte, wie ich das vorhin ja schon gesagt habe, noch nicht im Einsatz sind. Es ist so, wie der Bundesinnenminister es angekündigt hat, dass wir die Zahl der Kräfte an den Grenzen Schritt für Schritt erhöhen. Das heißt, alle 3.000 sind dort noch nicht im Einsatz. Dazu muss man sagen, dass dann natürlich auch Schritt für Schritt die Zahl der Zurückweisungen steigen wird. Und nicht zuletzt gilt, dass diese Zahlen ja immer einer gewissen Schwankung unterliegen. Das heißt, die Tendenz lässt sich aus der ersten Woche schon erkennen. Aber da mögen auch andere Gründe eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, dass vielleicht Schleusergruppen jetzt abwarten, wie sich die Lage an der Grenze entwickelt und so weiter. Das heißt, für eine konkrete Runterrechnung, wie viele Kräfte, wie viele Zurückweisungen, ist es, glaube ich, zum einen zu früh und zum anderen kann man das so 1:1 meiner Ansicht nach nicht umrechnen.
Dann muss ich meine Liste etwas bereinigen. Ich hatte Frau Westermann mit einem neuen Thema. Hat er sich das erledigt? Hat er sich erledigt? Herr Fizum, hat er sich das auch erledigt bei Ihnen? Das war das. Dann schreibe ich auf alle Fälle Frau Rosbach und Herrn Rinke noch auf, habe aber jetzt auf meiner Liste Herrn Steiner noch mit einem neuen Thema.
Ja, ich würde ganz gerne wissen von Frau Einhorn fürs BMWE, wie sich denn das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bei der Frage der Gasspeicherumlage und dem Zieldatum dafür, wann denn das Bilanzierungskonto ausgeglichen sein soll, dazu verhält. Gibt es dort eine Veränderung? Soll die Zeit noch einmal gestreckt werden?
Wann das Konto ausgeglichen sein soll? Das müsste ich nachreichen. Sorry, die Information habe ich jetzt nicht.
Dann freue ich mich drauf.
Alles klar.
Dann Herr Rinke.
Ja, ich mache direkt weiter mit Frau Einhorn. Es gibt einen Bericht der Financial Times, dass die neue Bundesregierung ihre Haltung gegenüber der Einstufung der Atomenergie in Europa verändert hat und das jetzt als nachhaltig, also die Einstufung als nachhaltig mit befürwortet. Ich hätte ganz gerne gefragt, ob der Bericht stimmt, ob Sie den bestätigen können und ob die Ministerin zu den Unterzeichnern eines Briefs von 12 Regierungen gehört, die sich dafür in Brüssel einsetzen.
Auch das müsste ich nachreichen, kann ich mich jetzt, glaube ich, nicht zu äußern.
Dann noch mal ein neues Thema. Ich habe inzwischen herausgefunden, wo das Problem ist. Hier sind die Töne sind vertauscht.
Sehr gut. So. Herr Rusch von der Epoch Times. Nach der juristisch erstrittenen Herausgabe von internen Kanzleramtsunterlagen fordern Bündnis 90 Die Grünen einen Untersuchungsausschuss zur Russlandpolitik der Regierung Merkel. Es geht um die Beziehung zum russischen Staatskonzern Gazprom, den Verkauf kritischer Infrastruktur in Form von deutschen Gasspeichern und Nord Stream 2. Jetzt die Frage, unterstützt die Regierung solch einen Untersuchungsausschuss und wie steht sie rückblickend zu dem Verkauf von deutschen Gasspeichern an Gazprom?
Ich glaube, Sie kennen das Verfahren, dass wir uns auf Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum nicht beziehen. Wir kommentieren das nicht. Sollte der Bundestag so einen Untersuchungsausschuss tatsächlich berufen, wird sich die Bundesregierung konstruktiv daran beteiligen.
Und der Verkauf von Gasspeichern 2015 an Gazprom?
Das wäre ja Gegenstand der Untersuchung, da habe ich keinen Kommentar zu.
Dieses Thema, Herr Kollege?
Ja. Mario Kubina, ARD Hörfunk. Es geht um die Waffenlieferungen und die Kommunikation darüber. Herr Cornelius, Frau Jenning, ich bin ehrlich gesagt aus der Kommunikation diesbezüglich letzte Woche noch nicht so ganz schlau geworden. Die Frage, die sich mir stellt, ist, will die Bundesregierung allgemein nicht mehr über bisherige und geplante Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen, ja oder nein? Oder, so habe ich den BMVG-Sprecher letzte Woche verstanden, geht es lediglich um Details wie Stückzahlen, die nicht mehr kommuniziert werden sollen? Das zum einen und zum anderen gleich die Zusatzfrage, wenn ich heute versuche, die Liste, die bisher öffentlich zugänglich war, der Bundesregierung aufzurufen, wird mir eine Fehlermeldung angezeigt. Ist das meinem Endgerät geschuldet oder ist die Liste abgeschaltet worden?
Das ist vielleicht Ihren Hackerfähigkeiten geschuldet, ich weiß es nicht. Also die Listen müssten eigentlich, die bisher galten, weiterhin verfügbar sein. Da gibt's ja, also die verschwinden auch nicht aus dem Netz, insofern gibt es da nichts zu vermischen. Vielleicht ist es momentan in der Umstellung begriffen, dass wir auch deutlich machen, dass es da eine Kommunikationszäsur gibt, da haben Sie recht. Die Bundesregierung wird Details von Waffenlieferungen nicht mehr öffentlich kommentieren und diskutieren, aber selbstverständlich gibt es die üblichen Berichtspflichten an das Parlament, an die Gremien, die auch vorgesehen sind. Die Absicht hinter dieser Entscheidung ist Ihnen ja letzte Woche kommuniziert worden, an der hat sich nichts geändert, dass man einfach auch die Möglichkeiten zu einer breiteren Befassung mit dem Thema reduzieren möchte, weil es eigentlich keinen strategischen Vorteil hat und lediglich Russland in seiner Kriegsführung hilft.
Dazu, also pardon, Nachfrage?
Vielleicht doch noch der Zusatz, weil Sie das Argument jetzt wiederholt vorgebracht haben, Herr Cornelius. Meinen Sie denn tatsächlich, dass wenn die Bundesregierung nicht mehr über eine öffentlich zugängliche Internetseite informiert, der Kreml keine anderen Quellen hat, auch um auf Stückzahlen zu kommen?
Mag sein, dass der Kreml andere Möglichkeiten hat, auf Stückzahlen zu kommen, aber proaktiv für die Bundesregierung die Kommunikation da in diese Richtung reduzieren.
Dann Nachfrage, Herr.
Ist ein anderes Thema.
Ach so, nee, anderes Thema nicht. Nachfrage, Herr Kollege.
Genau, inwiefern passt das denn zusammen, dass Friedrich Merz als Oppositionsführer die Ampel immer wieder dazu aufgefordert hat, eben öffentlich sichtbar zu machen, welche Waffenlieferungen es an die Ukraine gibt und jetzt als Bundeskanzler plötzlich das zurückschrauben will?
Der Bundeskanzler hat in seiner Zeit als Oppositionsführer die Waffen Lieferungsdebatte, die hier sehr vehement geführt wurde, begleitet. Und das steht aber nicht im Gegensatz zu seinem Wunsch, das anders zu führen. Also die Frage ist, ob sie reagieren oder ob sie es aktiv betreiben. Und dass die Bundesregierung sehr aktiv sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, war eine Entscheidung der damaligen Bundesregierung, auch dem möglicherweise der Koalition geschuldet. Und die jetzige Koalition hat sich verabredet, diese Kommunikation zu reduzieren.
Herr Steiner?
Ja, Herr Cornelius, ich verstehe es noch nicht so ganz genau hier. Vielleicht können Sie mir noch mal erläutern. Also die Bundesregierung wird auch weiterhin über Waffenlieferungen sprechen können, aber nicht mehr strukturiert wie bislang an einem bestimmten Tag ihre Listen aktualisieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und es könnte sein, dass wir dann zwar erfahren, dass etwas geliefert wurde, aber nicht in welchem Umfang. Ist das so korrekt verstanden?
Das könnte so sein.
Das ist natürlich, wie will ich sagen, etwas...
Also die Bundesregierung wird nicht mehr Stückzahlen kommunizieren, sie wird auch nicht mehr über Systeme sprechen. Ich hatte Ihnen das letzte Mal schon gesagt, dass man über allgemeine Unterstützungsschwerpunkte spricht, zum Beispiel das Thema Long Range Fire. Das ist auch letzte Woche schon kommuniziert worden. Aber eine Diskussion über Stückzahlen, einzelne Systeme, wie viel noch verfügbar war, welche Haushaltstitel damit beansprucht werden, welche Löcher gerissen werden, wer sie zu füllen hat, welche Rotationen wann stattfinden und welche Panzerkette wann in die Bahn geschickt wird, das werden Sie von mir nicht mehr hören.
Dann noch eine Nachfrage dazu, wenn ich darf. Über die Ausstattung der Bundeswehr werden Sie aber weiterhin berichten. Das heißt, wir können über die Ausstattung der Bundeswehr werden Sie aber weiterhin berichten.
Selbstverständlich. Das ist ja auch Teil des Haushaltsplanes und Teil der parlamentarischen Debatte. Deswegen wird darüber weiter gesprochen.
Herr Zietler dazu.
Ja, auch nochmal die Nachfrage zur Kommunikation. Friedrich Merz hat ja als Oppositionsführer, Sie haben es gerade schon erwähnt, ich wollte da einfach nochmal nachhaken, weil das ja damals immer hieß, man könne dadurch sozusagen, oder die Regierung Scholz könne durch Nichtveröffentlichung, sage ich mal, ihre Zögerlichkeit verschleiern. Was sagen die denn zu dem Argument, dass es jetzt vielleicht sozusagen diese vielleicht nicht ganz so aktive Politik ebenfalls verschleiert werden könnte, wenn sie jetzt nicht mehr so genau wiedergegeben wird?
Ich glaube, es ist ein Gebot der militärischen Klugheit, nicht jede Entscheidung zu einer Unterstützung für die Ukraine zu kommunizieren, weil es taktische Nachteile bringt für die Ukraine. Und ob Sie das dann Verschleierung nennen oder das überlasse ich Ihnen. Ich glaube, das ist einfach im Sinne der übergeordneten Zielführung, nämlich diesen Krieg baldmöglichst zu beenden und auch der Ukraine zu einer glaubwürdigen Abschreckungskraft zu verhelfen, hilfreich ist, wenn man diese Details nicht mehr kommuniziert. Die Ukraine wird sich langfristig verteidigen müssen. Bei einem Waffenstillstand muss sie weiterhin abschreckungsfähig sein. Und dieses Ziel unterstützt die Bundesregierung.
Herr Jessen?
Gibt es beim Taurus Endverbleibsklauseln in Bezug auf wesentliche Komponenten? Der Antrieb ist eine Turbine, die in den USA gefertigt wird. Haben die USA entweder herstellerseitig oder durch die Regierung ein Vetorecht? Müsste ein Export des Taurus in die Ukraine oder anderswohin von den USA gebilligt werden oder könnte es verhindert werden?
Also die Details kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich sie nicht weiß, aber vielleicht ist das BMVG dazu sprechfähig.
Also tatsächlich habe ich jetzt so auch nichts, was ich Ihnen mitteilen kann. Das müsste ich prüfen, wenn es da was nachzureichen gibt. Da machen wir das gerne.
Aber es gilt grundsätzlich, dass Waffenexporte auch tatsächlich mit dem Hersteller in der Regel vertraglich geregelt sind. Insofern ist das eine Klausel, die wir ja auch anwenden beim Waffenexport und ich vermute, insofern könnte es eine Reziprozität geben.
Ja, deswegen frage ich, vielleicht können Sie das nachliefern. Es gibt Berichte, dass angeblich die Herstellerfirma der Turbine schon über das US-Handels- oder Verteidigungsministerium, weiß ich jetzt nicht, sozusagen vorsorglich die Nichtzustimmung zu einem Export des Taurus in die Ukraine angemeldet habe. Vielleicht können Sie das nachprüfen und liefern. Danke.
Frau Rosbach, ein neues Thema.
Ja, vielen Dank. Ich wollte fragen, ob innerhalb der Koalition und wegen Regierungsaspekt dann auch, was die entsprechenden Minister betrifft, schon entschieden wurde, wie der Koalitionsausschuss zusammengesetzt sein wird und wer aus dem Kabinett teilnehmen wird.
Das ist eine Frage, die die Parteien beantworten müssen. Das ist nicht die Frage, die die Bundesregierung beantwortet, weil ja die Zusammensetzung des Koalitionsausschusses aus Mitgliedern der Bundesregierung, aber auch Parteivertretern besteht. Insofern ist es, glaube ich, mehrheitlich der Parteilogik geschuldet. Es gibt Vorabsprachen, aber die finale Festlegung kann ich hier nicht mit Sicherheit wiedergeben.
An den Vorabsprachen sind wir auch...
Die möchte ich nicht wiedergeben, weil ich nicht weiß, dass sie... Das verstehe ich. Aber ich bitte da, die Parteien zu befassen.
Herr Jung, neues Thema.
Herr Frager, könnten Sie uns sagen, was die Bundesregierung in den letzten Tagen konkret für die Menschen in Gaza getan hat?
Ich nehme an, die Frage geht an mich. Ja, vielen Dank, Herr Jung.
Habe ich gesagt.
Sorry, ich habe Sie nicht, den Namen nicht verstanden. Also, Sie haben vielleicht gesehen, dass wir uns am Wochenende ja auch mit einer Erklärung geäußert haben. Es gab einen sehr intensiven Kontakt des Außenministers, die über das Wochenende mit seinem israelischen Amtskollegen, auch heute Morgen haben die beiden nochmal telefoniert. Wir haben jetzt die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zur Kenntnis genommen, begrüßen diese auch, dass jetzt wieder humanitäre Hilfe nach Gaza gehen soll. Das ist ein guter und richtiger erster Schritt. Und die klare Erwartung ist, dass das jetzt verstetigt wird, damit die katastrophale Lage in Gaza gelindert werden kann und eben auch, das hatten wir auch in unserer Erklärung zum Ausdruck gebracht, wir einen Weg dazu bekommen, die restlichen Geiseln frei zu bekommen. Zum anderen wurde auch viel über die laufenden Verhandlungen in Doha gesprochen und auch dort sind alle Parteien aufgerufen, diese jetzt ernsthaft und mit großer Dringlichkeit zu führen, um zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu kommen.
Wie viele Tonnen Hilfsgüter müssen jetzt pro Tag reingelassen werden? Wir hatten letztes Jahr immer wieder darüber gesprochen. Könnten Sie nochmal die Zahlen nennen?
Also es gab ja Zahlen vor dem Beginn der Militärkampagne Israels in Gaza, wo wir, glaube ich, ja bei so Zahlen von 500 LKWs pro Tag waren. In Gaza leben fast 2 Millionen Menschen, die unter wirklich schlimmen Bedingungen im Moment leiden. Und deshalb muss da jetzt sehr viel reingehen. Wir werden jetzt sehen, und die Lieferungen sollen ja heute schon beginnen, was dort reingeht. Aber klar ist, es muss jetzt sehr schnell sehr viel humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen.
Und Frau Jeckels?
Benjamin Netanyahu sagte, man müsse aus diplomatischen und praktischen Gründen wieder Hilfslieferungen zulassen, also nicht aus humanitären oder aufgrund des internationalen Rechts, weil selbst die Freunde Israels das Aushungern nicht tolerieren würden. Und zur gleichen Zeit kündigte er heute an, dass die israelische Armee das gesamte Gebiet des Gazastreifens kontrollieren werde. Was sagt denn die Bundesregierung dazu?
Ich habe ja nicht die Äußerungen des israelischen Premierministers zu kommentieren. Ich sage ja, dass wir über das Wochenende in sehr intensivem Kontakt mit der israelischen Regierung standen, wie gesagt, mehrfach telefoniert haben. Und ich habe zur Kenntnis genommen, was der israelische Premierminister gesagt hat, warum man jetzt diesen Schritt geht. Ich bleibe bei dem, es ist ein guter und richtiger, wichtiger erster Schritt und das muss jetzt verstetigt werden.
Und nochmal, was sagt denn die Bundesregierung jetzt zu der Ankündigung, dass Israel den gesamten Gazastreifen militärisch kontrollieren wird?
Naja, auch da gibt es ja eine bestehende Position der Bundesregierung, die kennt auch die israelische Seite, die hat der Minister ja auch bei seiner Nahostreise nochmal betont. Der Gazastreifen gehört zu den palästinensischen Gebieten natürlich. Hat Israel das Recht, sich zu verteidigen gegen den Terror der Hamas und kann dort auch im Rahmen des humanitären Völkerrechts vorgehen. Eine dauerhafte Besatzung, so ist ja auch die G7-Positionierung, lehnen wir ab.
Herr Tufik-Nier.
Herr Wagner, die Todeszahlen sind extrem hoch. Wir haben jeden Tag fast 100 Tote in Gaza. Wie besorgniserregend ist das für Sie? Wir haben jetzt fast 500 Tote am Wochenende alleine. Nochmal, wie besorgt sind Sie über die Situation, was die Todeszahlen angeht?
Ja, wir sind zutiefst besorgt und das haben wir ja auch am Wochenende zum Ausdruck gebracht. Und nochmal, es gab ganz intensive Kontakte übers Wochenende und ich glaube, was wir jetzt gestern Abend als Beschluss des Sicherheitskabinetts gesehen haben, ist auch Ausfluss dieser Kontakte.
Irgendjemand hat hier sein
Geräusch.
Möglicherweise Herr, also Herr Jessen?
Ja, jetzt weg. Entweder Herr Wagner oder das Wirtschaftsministerium Armin Laschet, der mutmaßliche zukünftige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, hat gestern Abend gesagt, derzeit würden gar keine deutschen Waffen nach Israel geliefert. Trifft das zu? Seit wann ist das so?
Also ich kann dazu nur sagen, dass wir hier ja eine stehende Politik haben, dort nicht aktiv zu kommunizieren. Ich glaube, diese Linie gilt ja auch weiter.
Ja, aber mit Verlaub, wenn einer der wirklich wesentlichen Fragen ein handelnder Akteur, der wissen wird, wovon er spricht, sagt, derzeit würden gar keine deutschen Waffen nach Israel geliefert, dann das ist in der vergangenen Zeit immer wieder auch mal bestätigt worden, wenn es denn so war. Vielleicht können Sie das dann doch mal sagen.
Erstens ist ja die geübte Praxis, dass die Bundesregierung über Genehmigungsentscheidungen berichtet. Wenn sie getroffen worden sind, da Sie darüber momentan keinen Bericht gehört haben, vermute ich, lässt das Rückschlüsse zu. Und zweitens gilt, dass bei ausfuhrkontrollrechtlichen Entscheidungen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht eine Rolle spielen. Das gilt auch für Rüstungsexporte nach Israel.
Frau Jeckels nochmal.
Also wenn ich mir jetzt die Kommunikation von Herrn Netanyahu anschaue, dann wirkt es so, als würde er jetzt begrenzt nochmal Hilfslieferungen reinlassen, strategisch, um dann von seinen Partnern grünes Licht zu bekommen, um den gesamten Gazastreifen weiter zu besetzen und seine Offensive weiterzuführen. Macht Ihnen Sorgen, dass die Hilfslieferungen für diese Zwecke ausgenutzt werden?
Ich glaube, das ist eine Wenn-Dann-Konditionierung, die ich nicht so nachvollziehen kann. Also Sie interpretieren, was Netanyahu tun könnte, und das kann ich weder bestätigen noch dementieren, weil ich das nicht tun kann als Sprecher der Bundesregierung. Also das ist Ihren eigenen Schlüssen.
Ich würde es gar nicht so sehr Interpretierung nennen. Er sagt das ja sehr offen. Also er begründet ja sehr offen, dass jetzt die Hilfslieferung.
Ich glaube, die Bundesregierung hat ja kommuniziert, dass sie über die humanitäre Situation sehr besorgt ist. Und die Reaktion von Netanyahu haben wir heute zur Kenntnis genommen. Wir beobachten jetzt, wie die Verteilung funktioniert, ob die Hungersnot, die dort herrscht, gemildert wird. Und ansonsten müssen Sie über die Motivlagen von Herrn Netanyahu wahrscheinlich dort eher nachfragen. Wir sind auch nur in der beobachteten Situation.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Letzte Frage dazu, Herr Jung.
Herr Wagner, nur ganz kurz, weil Sie gerade das was Interessantes gesagt haben, dass Sie die dauerhafte Besetzung des Gazastreifens ablehnen. Das ist ja interessant, weil die Bundesregierung ja immer bei der Besatzung der Westbank darauf verwiesen hat, dass es eine temporäre Besatzung sei, dementsprechend das nicht illegal sein kann. Wenn die Israelis jetzt sagen, wir wollen Gaza jetzt einfach nur temporär über ein paar Jahrzehnte besetzen, dann würde das ja Ihrer Forderung entsprechen. Also verstehe ich es richtig, dass es Ihnen um die dauerhafte Besatzung geht und nicht, wie wir das ja aus der Westbank kennen, um eine temporäre. Also dann, das wäre ja quasi grünes Licht für die Israelis.
Also Herr Jung, unsere Position ist doch sehr klar und die haben wir hier beide auch schon oft miteinander besprochen. Es geht darum, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost brauchen und dazu gehört eben auch ein eigenständiger palästinensischer Staat. Und insofern ist natürlich auch die Besatzung des Westjordanlands, muss ein Ende finden, klar ist, aber das geht eben nur über Verhandlungen, und zwar über Verhandlungen der beiden Seiten, an dessen Ende dann ein eigener palästinensischer Staat steht.
Naja, aber ich habe ja gerade gefragt, weil die Israelis die Westbank als temporäre Besatzung ansehen, dass die Israelis jetzt bei Gaza genau dasselbe sagen könnten, lehnt die Bundesregierung auch die temporäre Besatzung des Gazastreifens ab? Weil Sie gerade von einer dauerhaften Besatzung gesprochen
haben. Das ist jetzt eine sehr detaillierte Diskussion völkerrechtlicher Fragen. Es ist so, dass der Gazastreifen Teil der palästinensischen Gebiete ist. Und dort darf Israel sich auch im Rahmen des humanitären Völkerrechts verteidigen in Kampfhandlungen.
So, wir sind bei einer Stunde und 13. Ich würde jetzt eigentlich gerne zum Schluss kommen, weiß aber, dass ich noch ein paar Wortmeldungen habe. Gibt es jetzt irgendwas, was jetzt heute geklärt werden muss? Ansonsten verschiebe ich es gerne auf Mittwoch. Herr Rinke, aber die Messlatte liegt hoch. Sie wissen das.
Ich versuche drüber zu springen. Heute gab es einen EU-Großbritannien-Gipfel. Und dazu habe ich nur eine Frage, denn es gab Planung auch für ein britisch-deutsches Freundschafts- und Partnerschaftsabkommen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das eigentlich noch in der Planung ist und wann das abgeschlossen sein soll.
Herr Rinke, das kann ich bestätigen, das ist weiter in der Planung und dazu laufen die Gespräche.
Und wann soll das abgeschlossen sein?
Das kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht darbieten.
Wunderbar. Ich bedanke mich für die disziplinierte Teilnahme und wir sehen uns Mittwoch. Danke.